Die verborgene Geschichte des 40. Verses, Nummer 8. Der Berg. Der Berg der Verklärung lag für Petrus zwischen Panium und dem Kreuz, und auf einer anderen Linie steht Petrus zwischen der Taufe Christi zu Beginn seines Dienstes und der Zeit unmittelbar nach dem triumphalen Einzug am Ende seines Dienstes. Diese drei Wegmarken, die Taufe, der Berg und der Abschluss des triumphalen Einzugs, sind dadurch gekennzeichnet, dass der himmlische Vater dreimal sprach. Das dritte Mal in Johannes 12 geschah, als die Griechen Jesus suchten. Die Taufe ist 9,11, der Berg liegt in der Geschichte von Panium bis hin zum Sonntagsgesetz in Vers 16. Für Petrus war es Panium, dann der Berg bis zum Abschluss des triumphalen Einzugs, was unmittelbar davor lag, dass Christus ein zweites Mal verherrlicht werden sollte.
Jetzt ist meine Seele bestürzt.
Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde, doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel, die sprach: Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn wiederum verherrlichen. Die Volksmenge nun, die dabei stand und es hörte, sagte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat zu ihm geredet. Jesus antwortete und sprach, nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht werde, werde alle zu mir ziehen. Dies aber sagte er, um anzudeuten, welchen Todes er sterben sollte. Johannes 12, 27, 33.
Die Linie, die durch 3 Mose 23 und die Pfingstzeit eingerahmt wird, hat am Anfang einen Wegweiser aus 3 Schritten, gefolgt von 5 Tagen, und am Ende einen Wegweiser mit denselben Merkmalen. Zwischen diesen Wegweisern stellen 30 Tage die Zeit der Priester dar, die mit dem Fest der Posaunen endet. Das Fest der Posaunen, die Himmelfahrt Christi nach 40 Tagen, in denen er nach seiner Auferstehung seine Jünger von Angesicht zu Angesicht lehrte, und der Versöhnungstag, stellen die 3 Schritte des Endes der Linie in 3. Mose 23 dar. Auf diese 3 Schritte folgen sowohl bis Pfingsten als auch bis zum Laubhüttenfest 5 Tage. Das dritte Mal, dass der himmlische Vater sprach, geschah unmittelbar bevor die Griechen, die jene darstellen, die beim Sonntagsgesetz aus Babylon herausgerufen werden, eine Unterredung mit Jesus suchten. Unmittelbar vor dem Sonntagsgesetz weist Jesus auf die Erhöhung des Feldzeichens am Kreuz hin. Die Erde wurde am 11. September durch seine Herrlichkeit erleuchtet und sie wird beim Sonntagsgesetz erneut erleuchtet.
Caesarea Philippi, das Panium ist die 3. Stunde und Caesarea Maritima ist die 9. Stunde des Kreuzes, wenn der Ruf, aus Babylon hinauszugehen, erschallt. Vor dem Kreuz, während der prophetischen Geschichte des Panium, befindet sich Petrus auf dem Berg, doch noch vor dem Ende des triumphalen Einzugs. Panium setzt sich fort bis zum Kreuz von Vers 16. Petrus in Panium steht unmittelbar vor der dreistufigen Geschichte des Posaunenfestes, der Himmelfahrt und des Versöhnungstages aus 3. Mose 23. Petrus befindet sich in den 30 Tagen der besonderen Unterweisung des Priesters.
Simon wird in Panium zu Petrus und hat einen Schritt auf dem Berg vor dem triumphalen Einzug. Der triumphale Einzug veranschaulicht das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Nur 5 gehen in die Hochzeit ein, und die 5 Tage zwischen dem dreifachen Wegzeichen und Pfingsten sind der Anfang des triumphalen Einzugs. Er beginnt am Fest der Posaunen, doch jenes Wegzeichen besteht aus einer Verbindung von 3 Wegzeichen. Als ein einzelnes Wegzeichen identifizieren sie den Angriff auf Nashville mit dem Fest der Posaunen. Die Botschaft des Mitternachtsrufs wird soeben bestätigt worden sein und der Zug der 5 klugen Jungfrauen beginnt den Vorgang, der zum Tod, zum Begräbnis und zur Auferstehung des Kreuzes führt, welches das Sonntagsgesetz ist.
Petrus befindet sich in Panium, als er die Vorhersage der Feuerbälle von Nashville berichtigt und bevor beim Eintreffen der Erfüllung der Vorhersage das Posaunenfest erschallt. Er muss aus prophetischer Notwendigkeit zuerst auf den Berg gehen, denn der Berg ging dem triumphalen Einzug voraus. Bevor Abraham auf den Berg ging, wurde sein Name geändert, und der Name des Petrus wurde in Panium geändert, bevor er auf den Berg ging. Der Berg ist die Prüfung des Petrus vor der Erfüllung der Vorhersage der Feuerbälle von Nashville. Die Erfüllung ist die 3. und entscheidende Prüfung, in der der Charakter entweder als Freude oder als Schande offenbar wird.
Die Linie von 454 v. Chr. Endet zwischen Raphia und Panium.
Der Bund aus Kapitel 17 der Genesis stimmt mit Raphia überein und der Bund aus Kapitel 16 von Matthäus 16 stimmt mit Panium überein. Von Panium geht Petrus auf den Berg, wie Abraham zur Opferung Isaaks ging. Der Berg in der Linie des Petrus stimmt mit dem Berg zur Zeit Abrahams überein.
Abrahams Wegmarke bestand aus 3 Tagen. Beim triumphalen Einzug wurden 2 Jünger ausgesandt, um eine Eselin zu holen, die Christus tragen sollte. Und in Abrahams Linie beginnt seine 3-tägige Reise mit der Auswahl von 2 Knechten und einer Eselin, um das Holz für die Opferung Isaaks zu tragen. Die 8- oder 6-tägige Reise des Petrus zum Berg waren für Abraham 3 Tage. Petrus in Panium ist vor dem Berg und vor dem Losbinden der Eselin, das den Einzug in Jerusalem beginnt, und dort begannen Abrahams 3 Tage. Beim triumphalen Einzug hielt Christus auf dem Ölberg an und weinte über Jerusalem und kennzeichnete so den Abschluss der Bundesbeziehung zwischen Gott und dem alten buchstäblichen Israel. Der Berg des Petrus liegt vor dem triumphalen Einzug, der Berg Christi liegt während des triumphalen Einzugs und Abrahams Berg liegt am Abschluss des Einzugs.
2026 sind die Zwischenwahlen. Wenn das 250. Jahr des 6. Königreichs der biblischen Prophetie seine herrliche Herrschaft feiert. Jene Feier als prophetischer Mittelpunkt stimmt mit Antiochus dem Großen im Jahr 220 vor Christus überein, dem Mittelpunkt zwischen Raphia und Panium, der das Ende der 250 Jahre seit 457 vor Christus kennzeichnet.
Wenn wir die 4 Linien betrachten, die aus den bislang entsiegelten Kapiteln 11 bis hin zu Kapitel 22 bestehen, vielleicht gibt es noch andere Beispiele, wenden wir uns nun diesen Kapiteln in das Leben Jesu zu. Kapitel 11 ist die Taufe und Kapitel 22 ist Gefangenschaft und Tod des Johannes. Johannes steht am Anfang und am Ende und Kapitel 17, das mittlere Kapitel, ist Nikodemus.
Nikodemus war zum Herrn gekommen in der Absicht, mit ihm in ein Gespräch einzutreten. Doch Jesus legte die grundlegenden Prinzipien der Wahrheit bloß. Er sagte zu Nikodemus: Nicht theoretische Erkenntnis ist es, deren du so sehr bedarfst, sondern geistliche Wiedergeburt. Du brauchst nicht, dass deine Neugier befriedigt werde, sondern dass du ein neues Herz empfängst. Du musst ein neues Leben von oben empfangen, ehe du die himmlischen Dinge würdigen kannst. Bis diese Veränderung eintritt, die alles neu macht, wird es dir keinen rettenden Nutzen bringen, mit mir über meine Autorität oder meine Sendung zu sprechen. Nikodemus hatte die Predigt Johannes des Täufers über Buße und Taufe gehört und wie er das Volk auf einen hinwies, der mit dem Heiligen Geist taufen sollte. Er selbst hatte empfunden, dass es unter den Juden an Geistlichkeit mangelte, dass sie in hohem Maße von Engherzigkeit und weltlichem Ehrgeiz beherrscht wurden. Er hatte auf einen besseren Zustand der Dinge bei dem Kommen des Messias gehofft. Doch die herzprüfende Botschaft des Täufers hatte in ihm keine Überführung von Sünde bewirkt. Er war ein strenger Pharisäer und war stolz auf seine guten Werke. Er war weithin geachtet wegen seiner Wohltätigkeit und seiner Freigebigkeit in der Unterstützung des Tempeldienstes und er fühlte sich der Gunst Gottes sicher. Er erschrak bei dem Gedanken an ein Reich, das zu rein war, als dass er es in seinem gegenwärtigen Zustand sehen konnte. Das Leben Jesu, 7. Bis Dankef.
Der Mittelpunkt in das Leben Jesu findet sich in der Linie des Nikodemus, der den letzten Ruf an den Adventismus in der Linie der Versiegelung der 144.000 darstellt. Er repräsentiert eine Klasse, die die Botschaft des Vorläufers Christi hörte, sich ihres laodizäischen Zustandes jedoch nicht bewusst war.
In dem Gespräch mit Nikodemus entfaltete Jesus den Heilsplan und seine Sendung an die Welt. In keiner seiner späteren Unterredungen legte er so vollständig, Schritt für Schritt, das Werk dar, das in den Herzen aller getan werden muss, die das Himmelreich erben wollen. Gleich zu Beginn seines Dienstes eröffnete er die Wahrheit einem Mitglied des Sanhedrins, dem dafür aufgeschlossensten Geist und einem bestellten Lehrer des Volkes. Doch die Führer Israels nahmen das Licht nicht an. Nikodemus verbarg die Wahrheit in seinem Herzen und 3 Jahre lang zeigte sich nur wenig sichtbare Frucht. Das Leben Jesu, 7. Dezent.
Die Botschaft des Johannes und seine Taufe Christi stellten die Botschaft des ersten Engels dar, Gott zu fürchten. Die Botschaft des Johannes war die laodizäische Botschaft der Rechtfertigung durch den Glauben und diese Botschaft wurde bei der Taufe Christi mit Kraft ausgerüstet, ebenso wie die Botschaft von Jones und Wegener, die Botschaft an Laodicea im Jahr 1888 war.
Die Taufe Christi und 1888 waren Vorbilder für das Eintreffen der Botschaft an Laodicea am 11. September, das am Mittelpunkt zwischen Raphia und Panium endet.
Nikodemus bedeutet Sieg des Volkes und die Rechtfertigung durch den Glauben ist die versiegelnde Botschaft, die mit der Botschaft des Johannes eintraf, bei der Taufe bevollmächtigt wurde und durch die nächtliche Begegnung des Nikodemus mit Christus bestimmt wurde. Kapitel 22 beschreibt den Tod des Johannes, der bei seinen Jüngern eine Erkenntnis des Banners hervorbringt, das erhöht werden würde und alle Menschen zu sich ziehen würde. Die Taufe war sowohl 9/11 als auch der 18. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2023, denn die Taufe veranschaulicht den Tod 2020, das Begräbnis 3,5 Tage und die Auferstehung 31. Dezember 2023. Dann die nächtliche Begegnung, in der der Sieg des Volkes als Wiedergeburt veranschaulicht wird, aus der Blindheit von Laodicea hin zur 2020-Sicht eines Philadelphias. Dann werden die Werke Christi als die Erhöhung des Banners dargelegt.
Für Abraham stimmen die Werke Christi in der Linie des Johannes mit dem Opfer Isaaks überein. Für Petrus endet die Linie in Caesarea am Meer, Caesarea Maritima, zur 9. Stunde, wo das Kreuz alle Menschen zum Sieg der Rechtfertigung durch den Glauben ruft, welcher die Botschaft des dritten Engels ist. Die Botschaft des dritten Engels ist die Botschaft des dritten Wehes des Islam, das am 11. September in Bileams erster Begegnung mit der Eselin des Islam eintraf, dann eine Verdoppelung der Schläge gegen das buchstäbliche herrliche Land am 7. Oktober 2023 und dann der zweite Schlag in Nashville, während Bileam die Eselin des Islam durch die Weinberge des alten buchstäblichen und des modernen geistlichen herrlichen Landes lenkt. Der dritte Schlag ist das Erdbeben des bald kommenden Sonntagsgesetzes. Dort wird Isaak dargebracht. Dort hörten und sahen die Jünger des Johannes, ein Sinnbild der großen Schar, der die weißen Gewänder des Martyriums gegeben werden, die Werke des Feldzeichens. Die Mittelpunkte von Genesis, Matthäus und das Leben Jesu kennzeichnen die Versiegelung der 144.000 und die Berufung der Heiden.
Die Erklärung, die Christus Nikodemus gab, war das Wirken des Windes, obgleich sein Wirken unsichtbar ist.
Nikodemus war noch immer verwirrt und Jesus gebrauchte den Wind, um seine Bedeutung zu veranschaulichen. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist.
Man hört den Wind in den Zweigen der Bäume, wie er Blätter und Blumen rauschen lässt, doch er ist unsichtbar und kein Mensch weiß, woher er kommt oder wohin er geht. So ist es mit dem Wirken des Heiligen Geistes am Herzen. Es lässt sich ebenso wenig erklären wie die Bewegungen des Windes. Ein Mensch vermag vielleicht nicht die genaue Zeit oder den genauen Ort anzugeben oder alle Umstände im Vorgang der Bekehrung nachzuverfolgen, doch beweist dies nicht, dass er unbekehrt sei? Durch ein Wirken, das ebenso unsichtbar ist wie der Wind, arbeitet Christus beständig am Herzen. Nach und nach, vielleicht ohne dass der Empfänger es bewusst wahrnimmt, werden Eindrücke hervorgerufen, die dazu neigen, die Seele zu Christus zu ziehen. Diese mögen empfangen werden durch das Nachsinnen über ihn, durch das Lesen der Heiligen Schrift oder durch das Hören des Wortes aus dem Mund des lebendigen Predigers. Plötzlich, wenn der Geist mit unmittelbarerem Ruf kommt, ergibt sich die Seele Jesus freudig. Von vielen wird dies eine plötzliche Bekehrung genannt, doch ist sie das Ergebnis langen Werbens durch den Geist Gottes, ein geduldiger, sich über längere Zeit erstreckender Vorgang.
Während der Wind selbst unsichtbar ist, bringt er Wirkungen hervor, die gesehen und empfunden werden. So wird sich das Wirken des Geistes an der Seele in jeder Handlung dessen offenbaren, der seine rettende Macht erfahren hat. Wenn der Geist Gottes Besitz vom Herzen ergreift, verwandelt er das Leben. Sündige Gedanken werden abgelegt, böse Taten aufgegeben, Liebe, Demut und Friede treten an die Stelle von Zorn, Neid und Streit. Freude tritt an die Stelle der Traurigkeit und das Angesicht spiegelt das Licht des Himmels wider. Niemand sieht die Hand, die die Last emporhebt oder schaut das Licht herniederkommen aus den Höfen droben. Der Segen kommt, wenn die Seele sich im Glauben Gott hingibt. Dann schafft jene Macht, die kein menschliches Auge sehen kann, ein neues Wesen nach dem Bilde Gottes. The Desire of Ages, Handwand 70, Handwand 70.
Am 11. September begann der Spätregen zu sprengen. Am 11. September kam der Islam, in der biblischen Prophetie als der Ostwind dargestellt, als die Versiegelung der 144.000 begann. der Spätregen, der eine Botschaft ist, dargestellt als das goldene Öl, das aus den zwei goldenen Röhren Zacharias herabfließt, begann die Berufung der laodizäischen Siebenten-Tags-Adventisten zur Buße. Der Wind des Heiligen Geistes begann sein Werk, alle geschriebenen Dinge zu lehren, und bediente sich der Botschaft von Jeremias alten Pfaden, um zu den Herzen blinder Laodicea zu sprechen. Das Wirken des Heiligen Geistes, wie es Nikodemus veranschaulicht und ausführlicher erklärt wurde, ist das Schritt für Schritt erfolgende Werk, das in den Herzen aller getan werden muss, die das Himmelreich erben wollen. Dieser Vorgang wurde von Christus mit dem Wirken des Windes verglichen, und der Vorgang findet während der Zeit des Ostwindes statt, der am 11. September kam. Jesaja spricht dieselbe Zeitspanne im Bild des rauen Windes an.
Mit Maßen, wenn er ausschlägt, rechten wirst du mit ihm. Er hält seinen rauen Wind zurück am Tage des Ostwindes. Darum wird dadurch die Missetat Jakobs gesühnt. Und dies ist die ganze Frucht der Wegnahme seiner Sünde. Wenn er alle Steine des Altars gleich Kalksteinen macht, die zerschlagen werden, so werden die Ascherim und die Bilder nicht wieder aufgerichtet werden. Jesaja 27,8-9.
Alle Propheten stimmen in den letzten Tagen miteinander überein, und Jesajas rauer Wind ist dasselbe wie die Winde des Streites bei Johannes, die während der Versiegelung der 144.000 im Zaum gehalten werden. Jesajas rauer Wind ist der Ostwind, der im Zeugnis Jesajas zurückgehalten und im Zeugnis des Johannes im Zaum gehalten wird. Die Winde des Streites bei Johannes werden angehalten, während Gottes Volk versiegelt wird. Und Jesajas Ostwind wird als die Zeit bezeichnet, in der die Ungerechtigkeit Jakobs gesühnt wird. Das hebräische Wort für gesühnt bedeutet, dass Sühne geleistet wird. Die Versiegelung bei Johannes ist dieselbe wie in Hesekiel Kapitel 9 und ist dieselbe wie die Sühnung der Ungerechtigkeit Jakobs. Der Engel, der durch Jerusalem geht und ein Zeichen an die Stirn derer setzt, die seufzen und schreien, ist der Engel, der vom Osten heraufsteigt.
Und nach diesem sah ich vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde, die vier Winde der Erde festhaltend, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel vom Aufgang der Sonne heraufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen, und sprach: Beschädigt weder die Erde, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Offenbarung 7,1-3.
Der Engel ist Christus, und er fuhr am Ende von 40 Tagen, in denen er die Jünger in der Pfingstzeit von Angesicht zu Angesicht lehrte, auf, und er fährt beim Posaunenfest in 3. Mose 23 am Ende der 30 Tage der Belehrung von Angesicht zu Angesicht mit den Priestern, die durch die Zahl 30 dargestellt werden, auf. 2026 sind die Zwischenwahlen. Und die Wahlen sind bereits als prophetische Wegmarken bestätigt worden. Ohne dass die Demokraten die Wahl von 2020 gestohlen hätten, würde Trump das Rätsel Roms nicht erfüllt haben. Das Rätsel Roms besteht darin, dass es der achte ist und von den sieben ist. Dieses Rätsel kennzeichnet Trump als den Repräsentanten des Bildes des Tieres, das immer als der achte aufkommt und doch von den sieben ist. In Daniel 7 mussten drei von den zehn Hörnern des heidnischen Rom entfernt werden, damit das kleine Horn aufsteigen konnte. Dort kam das päpstliche Rom als der achte unter sieben anderen Hörnern auf. Und doch ging es aus dem heidnischen Rom hervor, denn es sollte von den sieben sein. In Daniel 8 wurde das Medo-Persische Reich durch zwei Hörner dargestellt. Dann war Griechenland ein einzelnes Horn, das, als es zerbrochen wurde, vier Hörner hervorbrachte. Somit hat es vor dem Auftreten Roms sieben Hörner gegeben, und das kleine Horn Roms ist das achte. Es gibt weitere Zeugen für die Tatsache, dass Rom immer als der achte aufkommt und von den sieben ist. Doch der vorrangige Bezugspunkt des Rätsels ist Offenbarung, Kapitel 17.
Und hier ist der Verstand, der Weisheit hat. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Und es sind sieben Könige, fünf sind gefallen, und einer ist, und der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er eine kurze Zeit bleiben. Und das Tier, das war und nicht ist, auch es ist der achte und ist von den sieben und fährt ins Verderben. Offenbarung 17,9-11.
Die gestohlene Wahl des Jahres 2020 kennzeichnete eine Wahl als einen prophetischen Wegweiser. Ein zweiter Zeuge für diese Tatsache findet sich bei Präsident Carter.
Reagan war der erste der Präsidenten, die dazu führen, dass Trump der achte ist, der von den sieben ist, insofern er ein Bild Roms bildet. Reagan war der erste in der Reihe von acht Präsidenten seit der Zeit des Endes im Jahr 1989. 1989 wurde in Daniel 11, Verse 1 bis 4 erfüllt und es legt das Zeugnis des reichsten Präsidenten dar. Reagan war der schlimmste Präsident der Geschichte bis zu jenem Zeitpunkt vorausgegangen. Carter verließ das Amt mit einer ungelösten Krise des Islam. 47 Jahre später ist Trump gegenwärtig dabei, das Problem zu lösen, das dem Republikaner Reagan von dem Demokraten Carter hinterlassen wurde. Weil der Erste und Alpha, Reagan, ein Republikaner war, der einen Republikaner am Ende und Omega versinnbildlichte, musste auch Trump eine Krise des Islam erben, die von dem vorherigen demokratischen Präsidenten geschaffen worden war, der aus prophetischer Notwendigkeit bis zu jenem Zeitpunkt der schlimmste Präsident der Geschichte gewesen sein musste. Obama erfüllte natürlich all diese prophetischen Merkmale und ebenso Biden. Damit Reagan den letzten versinnbildlichen konnte, musste er nicht nur den achten, sondern auch den sechsten versinnbildlichen. Dabei musste der Löwe aus dem Stamm Juda die Wahlen lenken, um in beiden Fällen eine Abfolge gescheiterter Präsidentschaften sicherzustellen, die Trump vorausgingen. Die Wahlen sind ein prophetischer Wegweiser und 2026 sind die Zwischenwahlen für den Präsidenten, der achte ist, der von den sieben ist.
Die 250-jährige Zeitlinie der Vereinigten Staaten begann 1776 und erreicht ihren Höhepunkt 2026. Die 250-jährige Zeitlinie von 474 v. Chr. Gipfelte 207 v. Chr. zwischen den Versen 11 und 15, den Schlachten von Raphia und Panium. Raphia ist prophetisch mit dem Bund der Beschneidung aus 1. Mose 17 verbunden und Panium ist prophetisch mit dem Bund der 144.000 aus Matthäus 16 verbunden. 2026 steht in Übereinstimmung mit 207 v. Chr. Zwischen den Versen 11 und 15, zwischen Raphia und Panium, was zugleich zwischen Gottes erstem Bund mit einem auserwählten Volk und Gottes letztem Bund mit einem auserwählten Volk liegt.
Die 250-jährigen Linien, die am Mittelpunkt von 202 v. Chr. Und 2026 enden, stimmen mit der 250-jährigen Verfolgungslinie überein, die begann, als die Stadt Rom im Jahr 64 brannte. Dort beginnend wurden den Einwohnern Jerusalems 7 Jahre lang Warnungen vor der kommenden Zerstörung durch einen seltsamen Mann verkündigt. Als das Jahr 70 kam und Jerusalem zerstört wurde, wurde Gottes Gemeinde zerstreut und sie verbreiteten das Evangelium in die ganze Welt. Zur selben Zeit, als die Gemeinde von Ephesus die pfingstliche Botschaft der Auferstehung verkündigte, begann die durch die Gemeinde von Smyrna dargestellte Verfolgung, denn die beiden Gemeinden mussten aus prophetischer Notwendigkeit für eine gewisse Zeit parallel verlaufen. Paulus war ein Führer der prophetischen Gemeinde von Ephesus, doch schrieb er über beide Geschichten:
Verfolgungen, Leiden, die über mich kamen in Antiochia, in Ikonium, in Lystra, welche Verfolgungen ich erduldete, aber aus ihnen allen hat mich der Herr errettet. Ja, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung leiden. 2. Timotheus 3, 11, 12.
A.T. Jones benennt den Zeitraum von 250 Jahren, der im Jahr 64 beginnt und mit dem Edikt von Mailand im Jahr 313 endet. Während dieser Jahre wurde die Verfolgung gegen Gottes Volk durch das heidnische Rom fortgeführt, doch die Botschaft an die Gemeinde in Smyrna bezeichnet 10 Tage, die die allerschlimmste Verfolgung dieses Zeitraums darstellen.
Fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet 10 Tage Drangsal haben. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Offenbarung 2,10.
Jene Zeit der Verfolgung, dargestellt durch den Kaiser Diokletian, dauerte 10 Jahre. Sie begann im Jahr 303 und endete im Jahr 313, als Kaiser Konstantin der Große herrschte, wie er es auch beim ersten Sonntagsgesetz von 323 tat und als er Rom im Jahr 330 in Ost und West teilte. Das Jahr 313 wurde prophetisch durch die diplomatische Eheschließung in Mailand gekennzeichnet, als Kaiser Konstantin, Herrscher des Westens, die Heirat seiner Halbschwester Flavia Julia Constantia mit Licinius arrangierte, dem Kaiser, der den östlichen oder den bald östlichen Teil des Römischen Reiches beherrschte. Die Ehe wurde symbolisch beendet, als Konstantin das Reich im Jahr 330 in Ost und West teilte.
Neros 250-jährige Periode beginnt mit einer 7-jährigen Zeitspanne, die mit einer Belagerung beginnt und endet und das Ende der Welt vorbildlich darstellt. Am Ende dieser Periode gab es deutlich abgegrenzt 10 Jahre der Verfolgung. Die Periode begann zur Zeit von Ephesos, umfasste dann die Geschichte von Smyrna bis zu Konstantins Kirche des Kompromisses, als im Jahr 313 die Gemeinde von Pergamon aufkam. Jene 17 Jahre von 313 bis 330 finden ihr Gegenstück in der Geschichte von Raphia und Panium, wo die Schlacht von 217 vor Christus und die Schlacht von 200 vor Christus 17 Jahre voneinander getrennt sind. In der Schlacht von Raphia siegte Ptolemäus, doch ehe die Schlacht von Panium stattfand, war er bereits tot und dahin. Dennoch regierte er 17 Jahre lang, von 221 vor Christus bis 204 vor Christus. Drei Linien von 250 Jahren, verbunden durch drei Siebzehnen, nötigen zu der Erwägung, dass 313 mit 226 übereinstimmt.
313 war ein deutlicher Übergang von Verfolgung zu Kompromiss und kennzeichnete somit 313 als ein Sinnbild einer Veränderung von prophetischer Natur, die durch den Wechsel von Smyrna zu Pergamos vorgebildet wurde. Der erste Schritt wurde durch eine diplomatische Ehe dargestellt, die 17 Jahre später in einer Scheidung endete. Der zweite Schritt war das erste Sonntagsgesetz. Die Inspiration teilt uns mit, dass dem Sonntagsgesetz ein fortschreitender Prozess Schritt für Schritt vorausgeht, der Sonntagsgesetze einschließt, welche dem Sonntagsgesetz vorausgehen, das so definiert ist, dass man euch zwingt, den Sonntag zu halten und euch zugleich dafür verfolgt, dass ihr Gottes Sabbat des siebten Tages haltet.
Wenn der Leser die Mächte verstehen will, die in dem bald bevorstehenden Kampf eingesetzt werden sollen, so braucht er nur den Bericht über die Mittel zu verfolgen, deren Rom sich in vergangenen Zeitaltern zu demselben Zweck bediente. Wenn er wissen will, wie Papisten und Protestanten vereint mit denen verfahren werden, die ihre Dogmen verwerfen, so lasse er den Geist betrachten, den Rom gegenüber dem Sabbat und seinen Verteidigern offenbarte. Königliche Edikte, allgemeine Konzilien und kirchliche Verordnungen, die durch weltliche Macht gestützt wurden, waren die Schritte, durch welche das heidnische Fest seine Ehrenstellung in der christlichen Welt erlangte. Die erste öffentliche Maßnahme, die die Sonntagsheiligung erzwang, war das von Konstantin erlassene Gesetz, AD 323. Dieses Edikt verlangte von den Stadtbewohnern, am ehrwürdigen Tag der Sonne zu ruhen, gestattete jedoch den Landbewohnern, ihre landwirtschaftlichen Beschäftigungen fortzusetzen. Obwohl es in Wirklichkeit ein heidnisches Gesetz war, wurde es vom Kaiser nach seiner nominellen Annahme des Christentums durchgesetzt. The Great Controversy, 535-574.
Das Edikt von Mailand im Jahr 313 war das königliche Edikt, auf das allgemeine Konzilien und von weltlicher Macht gestützte kirchliche Verordnungen die nächsten Schritte waren, folgte. Dies waren fortschreitende Schritte, die 322 zum ersten Sonntagsgesetz führten. Einer dieser Schritte sind kirchliche Verordnungen, wie etwa die Sonntagsfeier, gestützt durch weltliche Macht. Die Zeitspanne von 1888 weist auf eine Reihe von Sonntagsgesetzen hin, die von Senator Blair in den Senat eingebracht wurden, jedoch niemals weiterverfolgt wurden. Doch in derselben Geschichte verabschiedeten mehrere Staaten staatlich durchgesetzte Sonntagsgesetze. Diese zwei Zeugen kennzeichnen 313 als eine Wegmarke, an der königliche Edikte, wie etwa eine Exekutivartordnung, einen Übergang in der Geschichte des Tieres aus der Erde markieren würden, das dazu bestimmt ist, wie ein Drache zu reden.
Wenn die Vereinigten Staaten wie ein Drache sprechen, enden sie als das sechste Königreich der biblischen Prophetie, und sie tun dies, indem sie dasselbe sprechen, wie sie es zu Beginn ihrer Herrschaft als das sechste Königreich taten. Im Jahr 1798 verabschiedeten die Vereinigten Staaten die Alien and Sedition Acts, die das Sonntagsgesetz versinnbildlichten. Die Alien and Sedition Acts von 1798 waren der dritte von drei Schritten, die 1776 mit der Unabhängigkeitserklärung begannen, gefolgt von der Verfassung im Jahr 1789. Diese drei Schritte entsprechen 313, 323 und 330.
1776, 1789 und 1798 waren allesamt Handlungen, die als Sprechen definiert werden, denn die Inspiration belehrt uns, dass das Sprechen der Nation die Handlung ihrer gesetzgebenden und richterlichen Autoritäten ist. 313, 301 und 330 sind allesamt Wegmarken, die mit Konstantin dem Großen verbunden sind. Das Ende des alten buchstäblichen Israel, sowohl des nördlichen als auch des südlichen Königreichs, wird als eine Scheidung versinnbildlicht, und genau dies wird durch 330 dargestellt. Eine Scheidung zwischen Ost und West in einer Ehe, die 17 Jahre zuvor mit der Vermählung des Edikts von Mailand begonnen hatte. Beim Sonntagsgesetz werden die Vereinigten Staaten das Maß ihrer Gnadenzeit gefüllt haben und sie werden in Bezug auf ihren prophetischen Zweck von Gott geschieden werden, so wie es durch das für das alte Israel vorbildliche Land, das von Milch und Honig floss, typisiert ist. Die Inspiration sagt, dass auf den nationalen Abfall der nationale Untergang folgt. Das geschieht, wenn Gott sich von dem herrlichen Land scheidet, wie es durch das Jahr 330 dargestellt wird. Von der Vermählung des Jahres 313 über das erste in einer Reihe sich steigernder Sonntagsgesetze im Jahr 323 bis hin zur Scheidung des Jahres 330. 1776 entspricht 313 und 1789 entspricht 323 und 1798 entspricht 330.
330 ist auch die Erfüllung der 360 Jahre seit der Schlacht bei Actium im Jahr 31 vor Christus. Actium war Roms drittes Hindernis und ist somit ein Sinnbild für das Sonntagsgesetz, bei dem das moderne Rom sein zweites und drittes Hindernis überwindet. An der Wegmarke 330 verbindet sich die Schlacht bei Panium mit der Schlacht bei Actium. Die Schlacht bei Raphia im Jahr 217 vor Christus entspricht dem ukrainischen Krieg im Jahr 2014. Dann begann Trump im Jahr 2015 seine erste Präsidentschaftskampagne. 2020 wurden beide Hörner des Erdtieres getötet, 2023 wurden sie beide wieder auferweckt. 2024 begann die Prüfung der Grundlagen und 2025 wurde das prophetische Bündnis des achten Präsidenten und seines päpstlichen Gegenübers durch ihre gegenseitigen Amtseinführungen gekennzeichnet.
Wir werden diese Dinge im nächsten Artikel fortsetzen.